Jan Wildeboer und Henrik hat mit ihm ein Gespräch über Red Hat und die Cloud und eigentlich alles, was die Cebit dieses Jahr so interessiert. Jo, genau. Hochziehen sollte ich euch auch noch, sonst wird das
Dazu
nichts.
müsste Ingo auch das Mikrofon hochziehen, damit ich Jan auch nochmal ansagen kann. Also neben mir sitzt für die Zuhörer an den Radiogeräten, wollte ich schon fast sagen, also auch später im Podcast, sitzt links neben mir der Jan Wildeboer mit seinem roten Hut, so wie man ihn kennt, so wie er leibt und lebt. Guten Morgen, Jan.
Guten Morgen.
Ja, wir haben vor ein paar Tagen, ein paar Wochen ja kurz miteinander kurz gesprochen, haben wir gesagt, okay, kommst du vorbei, erzählst ein bisschen was zum Thema Red Hat Cloud Computing. Das ist ja jetzt im Moment so das Thema schlechthin, nicht nur auf der CeBIT, natürlich auch bei Red Hat. Was tut sich da in dem Bereich da gerade? Was sind so die Kernthemen bei der aktuellen Red Hat Version, bei Red Hat Enterprise und überhaupt bei Red Hat?
Ja, also wenn wir jetzt dediziert uns die Cloud anschauen, dann wird das natürlich immer sehr lustig, weil also ich muss gestehen, ich bin persönlich kein Fan von Cloud. Ich glaube schon, dass das Sinn macht, mit seiner Ressourcen ein bisschen besser, vernünftiger umzugehen. Aber das Cloud ist mir noch ein bisschen zu überladen. Das ist noch nichts Richtiges. Also ich habe das mal recherchiert letztens für einen Vortrag. Ich habe 85 Definitionen von Cloud Computing gefunden und 42 Anbieter von Cloud-Lösungen. Das heißt, jeder Anbieter hat schon mal mindestens zwei eigene Definitionen. Das kann es also schlussendlich nicht sein. Was aber sehr wohl deutlich erkennbar ist, ist, dass Cloud Computing nur dann Sinn macht, wenn es meine Unabhängigkeit steigert. Also wenn ich tatsächlich von einem Cloud-Anbieter oder von einer Cloud-Lösung zu einem nächsten gehen kann, dazu brauchen wir Interoperabilität und dann logischerweise offene Standards. Und da hakelt es meiner Meinung nach im Moment noch. Also man muss aufpassen, dass Cloud Computing nicht die Mutter der Login-Schlacht wird. Also das kann sehr gefährlich sein.
Aber die Zukunft an sich, so Cloud Computing, siehst du schon, und wenn die Anbieter von den ganzen Clouds, wollen wir es mal jetzt so sagen, auch miteinander arbeiten und miteinander auch reden, das ist ja immer auch eine Frage der Sprachen, die untereinander reden, dann sollte das gehen, meinst du?
Ja, also Tatsache ist, wenn wir uns den Markt anschauen, also das, was man sogenannte Public Clouds nennt, also Amazon Elastic Cloud etc. und so weiter, der Markt läuft eigentlich komplett auf Open Source und freier Software. Das war relativ logisch. Die Grundvoraussetzung war Virtualisierung. Das ist mit der VT-Technologie und dann mit KVM, davor noch mit Xen, auch eingezogen, logischerweise. Also die Grundlagen sind auf Open Source und offenen Standards schon basierend, sehr weit unten. Jetzt müssen wir das eine Ebene höher machen und dann kommen die klassischen kleinen Spielchen. Also jetzt sitzen da ganz, ganz viele Hersteller an ganz vielen Gruppen, an ganz vielen geheimen, luxuriösen Orten und versuchen irgendwelche Standards zu machen und es besteht dann das Risiko, dass sie damit in 5 Jahren fertig sind und dann ist der Markt schon längst woanders hingelaufen. Da können wir mit Open Source halt einfach vorpreschen und das machen wir dann auch bei Red Hat mit Delta Cloud, also dem Apache-Projekt, mit LibVirt und allem, was da dazugehört. Auf dieser unteren fundamentalen Ebene bin ich relativ guter Dinge. Aber darüber, die Verwaltung, die Systeme, da ist noch sehr viel proprietäres Zeugs unterwegs. Das müssen wir noch ein bisschen aufmachen.
Genau, weil du ja gerade gesagt hast, Red Hat ist da so ein bisschen schon gut mit dabei. Wir haben angesprochen, Apache ist also gut cloudfähig. Klar, Cloud baut auf einem Webserver in irgendeiner Art und Weise auf. Virt Manager, um die virtuellen Maschinen untereinander so hin und her zu schieben. Was ist noch in den Red Hat-Paketen, Repositories, wie man es auch immer nennen will, noch so mit dabei?
Also das meiner Meinung nach spannendste Projekt ist eben Delta Cloud. Was wir bei Delta Cloud probieren, also wir haben vor Jahren, als wir bei Red Hat und auch bei Fedora gesagt haben, wir ziehen jetzt die Virtualisierung rein mit Xen, als wir damit angefangen hatten, war uns schon von Anfang an klar, Xen wird nicht die einzige Lösung sein. Es wird auch noch andere Lösungen geben müssen. Und da sollten wir uns darauf vorbereiten. Also wir müssten dann eine Umgebung haben, dass wir den Hypervisor relativ einfach wechseln können. Und dann haben wir gesagt, wir abstrahieren das einfach. Wir setzen eine Bibliothek oben drauf, LibVirt. Und bei LibVirt sage ich dann, starte eine virtuelle Maschine, baue sie, mach sie, tu sie. Und wie das dann genau vom Hypervisor gemacht wird, interessiert auf der Ebene nicht mehr. Das hat super funktioniert. Da konnten wir auch sehr schnell den Umzug von Xen auf KVM dann jetzt in RHEL 6 machen. Und da haben wir gesagt, für Cloud müssen wir jetzt wieder das Gleiche machen. Also es gibt Amazons Elastic Cloud, es gibt von Microsoft Lösungen, es gibt von ganz vielen Anbietern Lösungen, die schlussendlich wieder genau alle das Gleiche machen. Also lass uns da wieder eine Abstrahierungsebene draufsetzen. Das Ding haben wir dann Delta Cloud genannt. Delta Cloud war ursprünglich ein ganz normales Red Hat Projekt. haben aber relativ schnell erkannt, wenn das ein offener Standard werden soll, dann ist es gefährlich, wenn wir das kontrollieren, weil da hat man Lock-in und Lock-in ist immer schlecht.
Ja.
Also haben wir mit Apache gesprochen und es ist jetzt ein offizielles Apache-Projekt. Also Delta Cloud wird nicht mehr von Red Hat gemanagt, zwar immer noch größtenteils von unseren Entwicklern gemacht, aber es ist jetzt tatsächlich 100% offen und auf der Ebene nicht mehr unter unsere Kontrolle. Und damit hoffen wir eben auch, dass dann andere Anbieter, egal ob Open Source oder proprietär, darauf anspringen und sagen, okay, wir machen das jetzt, Delta Cloud als Kompatibilitätsebene. Und dann können wir diese Interoperabilität zwischen Clouds, egal wo sie herkommen, sehr, sehr viel besser machen. Also da bin ich im Moment, ist glaube ich, das ist das wichtigste Projekt, woran wir arbeiten.
Ist dann Data Cloud in dem Sinne so ein Paket, was ich mit installieren kann? Ist das Lizenz, also später denke ich mal, wenn es in Red Hat Enterprise Linux 6 ist, ist es ja auch eine Lizenzfrage. Ist das mit in den normalen Lizenzen drin?
Das ist ein stinklangweiliges Open Source mit entsprechend GPL Copyleft, also so wie wir es immer machen.
Mhm.
Wir haben da ja nichts in Anführungszeichen zu verlieren. Es gibt auch kein Copyright-Transfer oder sonst irgendwas. Es ist wirklich echtes offenes Projekt. Und das muss auch so bleiben. Also alles andere, das haben wir ja lange genug gelernt. Alles andere funktioniert nicht. Da hat es ja auch genug Probleme gegeben. Und nur wenn es 100% offen ist, dann können wir darauf hoffen, dass sich eine Community bildet, die eben nicht nur aus Red Hat besteht. Denn wenn eins sicher ist, dann ist es etwas, das nur unsere eigenen Leute machen und sonst keine Community-Traction hat. Das ist zum Scheitern verurteilt. Also darf das nicht passieren.
Hast du da eigentlich schon so ein bisschen Feedback so aus, gerade bei uns, wir sind ja beide praktisch aus auch im Fedora-Projekt, hast du da schon ein bisschen Feedback so aus dem Fedora-Umfeld, wie das so angenommen wird, wie da so die Entwickler sind, ob die schon so enthusiastisch dabei sind, das alles vorzubringen?
Ja, also Delta Cloud selber ist natürlich nicht ein singuläres Paket, also das ist nicht YAML-Install Delta Cloud und dann tut's. Das sind schon Sachen, die interagieren und so weiter und da ist es wie immer in der Anfangsphase von solchen Sachen, gibt es ein bisschen Reibereien, Schwierigkeiten, wer vom Fedora-Projekt nimmt sich dessen an, integriert das. Unsere Entwickler müssen jetzt erstmal ihre Arbeit erledigen und das muss sich jetzt alles ein bisschen einspielen. Es gibt schon ein paar Leute in Fedora und auch in anderen, in CentOS und in anderen Derivaten, die sagen, nee, macht Sinn, ist klar, müssen wir machen. Und auch von OpenSUSE und so weiter, die sagen auch alle, Mai, wenn es Linux-basiert ist, dann können wir das relativ schnell integrieren und dann macht das ja auch Sinn. Da müssen wir aber alle noch ein bisschen dran arbeiten. Also ich hoffe auch, dass in der Fedora-Community ein paar Leute aufstehen und sagen, Mensch, spannendes Projekt, will ich mehr machen. Und dann reißen wir die Türen auf und ändern mal wieder die Welt. So soll das ja sein.
Das ist ja wunderbar. Ja, das ist natürlich... Das in den nächsten Jahren wird sich da natürlich auch gerade im Cloud-Bereich ziemlich viel tun. Jetzt aber nochmal kurz zurückzukommen auf das aktuelle Red Hat Enterprise Linux 6, weil ich setze das natürlich auch bei mir in der Firma ein und wie das meistens so ist bei den Administratoren privat, haben wir dann Fedora auf unserem Desktop drauf. Was hat sich jetzt bei Red Hat Enterprise Linux 6 getan im Vergleich zu noch der 5er-Version? Auch in Bezug auf, ja, wie soll es in den nächsten 5 Jahren vielleicht, oder ja, vielleicht 5 ist ein bisschen viel gesagt, aber vielleicht so 1-2 Jahren, wie ist da so die Planung, was ist da so auch bei Enterprise-Paketen gedacht, weil wir haben ja auch in Fedora die Enterprise-Pakete, wo will man da so hin, was kannst du dazu noch so aus dem Nähkästchen plaudern?
Ach, das meiste ist ja eh bekannt und offen und so weiter. Ich glaube, der größte Schritt bei RHEL 6 ist, dass wir kein Xen mehr haben. Also der Verzicht auf etwas. Und Verzicht ist immer gut, weil dann kann man sich auf andere Sachen fokussieren. Also Netto-Resultat, RHEL als Enterprise-Betriebssystem muss ganz normal die Sachen erfüllen, die heute wichtig sind. Wir haben viel mehr Cores, wir müssen viel mehr Speicher verwalten, wir müssen anders mit Storage umgehen, also viel mehr auch über Netzwerke arbeiten und so weiter. Also 10 Gigabit Ethernet ist dann ein ganz wichtiger Punkt. Alles, was wir in RHEL 6 haben, ist ja schlussendlich das Resultat dessen, was die Community sowieso macht. Also egal, ob es jetzt Kernel oder libc oder sonst irgendwas. Wir haben, glaube ich, bei RHEL 6 ziemlich gut den Spagat hingekriegt, viele neue Sachen einzubauen, ohne diesen normalen kontinuierlichen Weg, den man in der Enterprise-Ebene eben braucht, verlassen zu müssen. Also es ist ein relativ rundes Paket mit vielen, vielen großen Änderungen und kleinen Änderungen. Da kann ich jetzt 3 Stunden lang drüber referieren, was da alles ist, aber da verweisen wir dann mal lieber auf die Release-Notes, weil wir bestimmt noch andere Fragen zu klären. Tatsache ist, Performance, 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 wie immer. Virtualisierung ist jetzt schlussendlich bei RHEL 5 haben wir das ja schon vorexerziert, aber bei RHEL 6 ist es jetzt wirklich angekommen. Also es ist jetzt ganz tief drin. Virtualisierung ist nichts Besonderes mehr. Das ist einfach Standardfunktionsumfang eines modernen Betriebssystems. Und mit KVM haben wir da ein verdammt gutes Pferd im Stall.
Ja, würde ich auch so sehen. Wir arbeiten ja auch mit KVM da immer sehr gerne und sehr gut zusammen. Und was sind eigentlich, ja, du, soweit ich das weiß, machst du ja auch selber Paketmaintainer noch? Oder ist das bei dir ganz rausgefallen aus der Arbeit, weil du immer unterwegs bist und allen was Tolles erzählst?
Also ich Paketmaintainer, da habe ich Gott sei Dank Leute, die das viel besser können als ich, also eine Jerun oder wer auch immer, lass die das mal machen. Ich arbeite gerade noch nebenbei an so ein paar kleinen Projektchen, die jetzt gerade Anfang sind, kümmere mich jetzt auch so ein bisschen um die Mobilgeschichten. Also das bereitet mir halt persönlich im Moment, finde ich eine spannende Geschichte. Identitätsmanagement, was sich da alles tut. Also und was mein Steckenpferd ist, es hat jetzt mit dem Job nichts mehr zu tun, sondern es ist wirklich mein privates Entwicklerinteresse auch, sind dezentrale Lösungen. Also mit den Jungs von Unhosted, das Unhosted-Projekt, dann PageKite und an solche Sachen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir in den nächsten Jahren einen ziemlich radikalen, großen Wandel erleben werden, weg von zentralen Lösungen wie Facebook, Google und sonst was, hin zu sehr dezentralen Lösungen, die federated, distributed arbeiten. Die Beispiele fangen ja an, also Eben Moglen mit seiner Freedom Box hat diese Idee ja auch schon aufgegriffen. Und ich bin halt durch viel Nachdenken und viel bayerisches Bier und so weiter dazu gekommen. Es gibt ein fundamentales Problem ganz unten drunter und das ist Identität. Also in der Open-Source-Welt oder auch in der realen Welt, wir haben für Maschinen etwas geschaffen, was perfekt ist. TCP/IP, Maschinen, die sich anarchisch finden können mit Routen, die sich selber konfigurieren und sonst was. Aber für Menschen haben wir sowas nicht. Wir brauchen so eine Art TCP/ID, damit Menschen auch dezentral arbeiten können. Und das ist so ein kleines Privatprojekt, an dem ich gerade arbeite.
Ja, das ist auch so ein, glaube ich, ein kleines Problem. Jetzt ist ja auch IPv6 immer so in aller Munde. Jedes Gerät soll eine eigene IP-Adresse bekommen. Ich weiß nicht, ob das auch so schön ist, wenn dann jeder Mensch eine eigene IP-Adresse bekommt. Auf der einen Seite ist es vielleicht ganz gut, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch der Sicherheitsaspekt so ein bisschen... Ja, das Problem auch gerade, was bei Cloud Computing immer so der Fall ist, wenn die verschiedenen Dienste untereinander arbeiten. Meinst du, da ist Cloud Computing auch jetzt entsprechend sicher oder muss da auch noch ein bisschen was getan werden?
Na, das Cloud Computing nicht anders als jede andere Art von Computing. Ich kann das so unsicher machen, wie ich nur will. Und wenn ich es wirklich sicher haben will, muss ich mich gewaltig anstrengen. Also Sicherheit kriegt man nicht geschenkt. Wir können von unserer Seite nur alles Mögliche tun, um bei Default so sicher wie möglich zu sein, wie SE Linux als Paradebeispiel und mit SWirt, also wo wir das dann auch in die Virtualisierung reinbringen, also die virtuellen Maschinen über SE Linux auf Hypervisor-Ebene so voneinander abgrenzen können, Netzwerk, Traffic, Storage und so weiter, dass da eine garantierte Sicherheit ist. Das sind schon Punkte, die bei vielen anderen Cloud-Anbietern noch auf der To-Do-Liste stehen. Die haben wir schon erledigt, weil wiederum eines der großen Vorteile, wir erfinden ja nichts Neues, wir nehmen das, was schon da ist und schauen, wie wir es vernünftig verwenden können. Und SE Linux, egal wie komplex und kompliziert das Ding ist, ist nun mal eine verdammt große Hausmarke, wenn es darum geht, mehr Sicherheit in solche Systeme einzubringen. Und die Erfahrungen, die wir da gesammelt haben über die letzten Jahre, ganz normal auf Bare Metal, gehen jetzt 1:1 in die Virtualisierung rein. Und da sollte man auch drauf achten. Also Sicherheit ist mit Sicherheit, wie man dann sagen kann, das absolute Supertopic. Also da geht nichts drum herum. Wir sehen ja die ganzen Skandale überall und so weiter, die lustigerweise größtenteils auf Windows-Maschinen stattfinden, also wenn da wieder irgendwas passiert. Aber auch in der Linux-Welt sind wir nicht davor gefeit. Eine schlechte Konfiguration kann unglaublich viel kaputt machen. Server, die Daten verlieren, das will keiner haben. Und da muss man mehr investieren. Also da ist auch jeder selbst aufgefordert, bei sich zu Hause mal zu schauen. Und mit TCP/IPv6, also wenn wir auf IPv6 dann gehen, kommen da wieder eine ganze Palette von neuen Risiken und Möglichkeiten auch auf uns zu. Ich bin da über die Jahre ein optimistischer Pessimist geworden. Also ich nehme nicht mehr wild alles an, was da Neues kommt, weil es ach so toll ist, sondern überlege mir auch schon gleich, macht das überhaupt Sinn? Also treiben wir da nicht wieder eine neue Sau durchs Dorf, was wir alle schon mal hatten? Also ich bin da so ein bisschen zurückhaltender geworden, mich gleich für alles zu begeistern. Aber es geht schon in die richtige Richtung.
Ich glaube auch gerade bei, jetzt, was wir gerade gesagt haben, bei SE Linux sind wir ja auch mittlerweile auch die Tools, die es da so gibt, egal ob es jetzt bei Fedora oder Red Hat oder auch bei anderen Distributionen ist, sind wir ja mittlerweile sehr viel Usability-freundlicher geworden. was ja immer so dieser Spagat ist. Sobald man ja irgendwas mit mehr Usability hat, hat das ja auch meistens für uns sicherheitsbewusste ITler immer so den Anschein, naja, dann ist die Sicherheit auch ein bisschen zurückgestellt. Aber ich glaube, wir haben da ziemlich viel gerade in den letzten 1, 2, 3 Jahren, würde ich sagen, in diese Usability von Security-Tools innerhalb von Linux eigentlich gesteckt, oder?
Ja, also das ist deutlich besser geworden. Also ich gehöre noch zu den Leuten, die SE-Linux-Rules zur Not noch eben schnell mit dem VI aufmachen und abändern können, aber damit gehöre ich zu einer aussterbenden Rasse. Das geht auch gar nicht mehr. Also wer heute ein SE-Linux aufsetzt, das sind hunderttausende, Millionen von Regeln, die da im Hintergrund generiert werden. Die kann man gar nicht mehr überblicken. Da braucht man Tools, um das zu abstrahieren, um zu sehen, was da passiert und so weiter. Und da ist es wirklich sehr weit nach vorne gekommen. Also heutzutage, wenn mir eine SE-Linux-Warnung auf dem Schreibtisch, auf dem Desktop auftaucht, dann klicke ich drauf und dann kann ich zumindest nachvollziehen, um was es geht. Also ich brauche ja nicht alles im Detail zu verstehen, was da genau ist. Also keiner muss lernen, was ein Bella-Paluda-Sicherheitsmodell ist und was weiß ich. Ich kann einfach sehen, das ist das, was ich will, das ist das, was nicht geht und so kriege ich es hin. Und dann, da ist es bei GUIs immer ein bisschen gefährlich. Also wenn da so allgemeine Empfehlungen drinstehen, dann schalt einfach das und das komplett ab oder gib das und das komplett frei. Über diese Konsequenzen muss man sich im Klaren werden. Das ist Aufgabe der Tools, das dann auch bis zu einem gewissen Grad verständlich zu machen. Und da sind wir tatsächlich große Schritte nach vorne gegangen. Also SE Linux war früher absolutes Voodoo. Und mittlerweile ist es nur noch ein bisschen schwarze Magie, aber man kann damit halbwegs umgehen und das, was es an Sicherheit bietet, ist halt phänomenal.
Ja, also man kann, ist ja richtig mächtig. Also ich denke auch gerade jetzt mit den GUI-Tools, die da jetzt dazugekommen sind, kann man da also auch einiges einstellen. Wie du ja gesagt hast, man klickt oben drauf und bekommt das angezeigt. Also bei anderen Betriebssystemen hat man dann irgendwelche kryptischen Meldungen, die dann gar nicht ankommen. Also da wird einem schon weitergeholfen. Und was mir da auch gerade einfällt, wir haben ja diese Geschichte noch gehabt mit diversen Paketinstallationen, wo dann teilweise das Passwort ja abgefragt wurde, das Root-Passwort, und wo man dann also auch gerade bei Fedora haben wir dann ja festgestellt, ja, wir müssen halt doch die Passwortabfrage noch einbauen, wie dann irgendwann weggefallen ist. Also da tut sich dann auch im Community-Bereich viel. Sicherheitstechnisch im Community-Bereich, wo siehst du da den Weg hin? Werden wir uns da mehr mit den Usability-Sachen beschäftigen oder gehen wir doch schon mehr in die Zukunft und gehen in die, ja, ich würde sagen IPv6-Ära und danach? Oder sind wir jetzt, wo wir sagen, nee, wir machen jetzt diese Usability von Sicherheitstools und tun da mehr investieren? Wo geht's da eher
also
hin?
Die nächste große, also gerade jetzt auf dem Desktop natürlich, die große Usability und auch Sicherheitsherausforderung heißt dann GNOME 3. Also mit GNOME Shell, wo es ja auch gerade heftigste Diskussionen gibt über Usability. Also warum, wenn ich das erste Mal auf das Terminal klicke, geht ein Terminal auf und beim zweiten Mal verschwindet der Button komplett. Muss das so sein? Das wurde dann auch gleich gepatcht. Also Usability, Sicherheit, das gehört alles irgendwo zusammen, aber es muss auch Spaß machen. Und bei Fedora kommt jetzt mit GNOME 3 wieder der Spaß ein bisschen zurück, weil es gibt Neuland zu erforschen. Das ist kein einfaches Update, sondern es ist tatsächlich viel Neues drin. Und auf diese Reise müssen wir uns jetzt auch wieder begeben und das wäre ja auch schrecklich, wenn wir stillstehen würden. Also das macht ja dann auch keinen Spaß. Und zu allen Leuten, die dann immer sagen, naja, Fedora, ihr reitet immer so schnell vorne weg und ihr macht da so ganz verrückte Sachen. Ja klar, das ist unser Job. Also wir müssen ja auch nach vorne gucken. Das bringt ja nichts, wenn wir ewig auf dem gleichen Ding sitzen bleiben und dafür uns dann gewisse Updates nicht mehr leisten können, weil dann Inkompatibilitäten auftauchen. Siehe X11-Server auf Ubuntu, da gab es das ja auch. Die konnten nicht updaten, weil sie mit den proprietären Treibern verknuspelt waren. Das wollen wir halt nicht bei Fedora. Und das macht das Leben manchmal ein bisschen schwieriger, aber auch lustiger. Und den Spaß, den dürfen wir über die ganzen sicherheits- und technischen Diskussionen nie vergessen. Und da sollten wir auch noch fleißig an uns selber alle in der Community arbeiten.
Ich denke, da sind wir auch viel interessanter gegenüber von anderen jetzt, gerade bei Fedora, wenn ich jetzt sehe, Fedora 15 steht ja jetzt eigentlich schon in den Startlöchern, Fedora 14 ist jetzt in, ja, in den vollen Zügen, man lebt es jetzt gerade so. Und wie du ja sagtest, bei Fedora 15 haben wir GNOME 3 ja dann praktisch komplett mit drinne. Was haben wir noch mit dabei?
Das neue KDE kommt dann
auch
wieder rein.
Oh ja, genau, das kommt auch noch dabei.
Darf man ja nie vergessen, wenn man GNOME sagt, muss man auch KDE sagen.
Ja, das ist ja immer das Schöne, wir machen ja immer die beiden Major-Window-Manager haben wir immer drin. Und wenn wir GNOME 3 haben, müssen wir natürlich auch das neue KDE dabei haben.
Das Einzige, was ich muss jetzt nochmal nachschauen, da kam auf der Mailingliste auch die Frage, wie schaut es mit Wayland in Fedora 15 aus? Das habe ich noch gar nicht im Detail angeschaut. Also das halte ich auch noch für eine ganz spannende Geschichte. Also
stimmt, also das haben wir ja auch, also ich bin ja auch im Marketing ein bisschen dabei. Das ist bei uns auch noch so ein bisschen so auf der Agenda und im Moment fehlen da noch so ein bisschen so die Infos. Es ist zwar in aller Munde, aber ich denke, da kommt was.
Wayland kann ganz spannend werden, weil auf der einen Seite, ich bin alter X-Fan, also da gibt es nichts. Also ich mag X-Windows und die herrlichen uralten Protokolle, die da drin sind, aber stimmt schon, es ist wahnsinnig viel Code in X11 drin, der nicht verwendet wird in modernen Systemen. Mhm. Und muss man diesen Ballast mit sich rumtragen? Kann man dann wirklich diesen ganz radikalen Schritt machen, wie es Wayland macht? Macht das Sinn? Also Canonical Ubuntu hat entschieden, ja, das macht Sinn. Wir gucken uns das nochmal ein bisschen genauer an. Lustigerweise ist ja Wayland schlussendlich vom Red Hat-Mitarbeiter angestupst worden. Also auch da zeigt sich wieder die Freiheit, alles machen zu können, führt manchmal zu wirklich guten Ergebnissen. Und es wird Änderungen geben. Also MyXX hat wie viele Jahre jetzt auf dem Buckel? Das ist fast so alt wie ich, oder?
Ziemlich alt schon, ja. Aber auch gut gewesen. Darf man nicht vergessen.
Hat wahnsinnig viel geändert. Und wir können uns um solche Sachen kümmern. Wir brauchen uns nicht um Virenscanner oder sonst was. Also was die andere Welt da draußen dann immer machen muss. Das brauchen wir alles nicht in der Linux-Welt. Ich hoffe mal, dass das nächste halbe Jahr jetzt, also auch wenn Fedora 15 rauskommt, dass es nochmal wieder richtig spannend wird. Und wir machen das jetzt seit 10 Jahren, 15 Jahren. Also ich selber mache jetzt Open Source seit freie Software seit 93. Da hat man vieles kommen und gehen sehen, aber eins habe ich nie verloren und das ist meine Begeisterung und das muss bleiben. Also Leute, in Fedora macht mehr kaputt. Lasst uns alle mal wieder Neuland erforschen, das macht einfach mehr Spaß. Ja.
Auch immer diese Diskussion, die wir immer haben, wenn dann immer vielleicht der Installationspfad oder die Installationswege nicht ganz so flüssig gehen, wie man es vielleicht von der Version davor hat. Ich glaube, da haben wir bei, weiß nicht, ob es jetzt 12 oder 13 war, wo es dann so ein bisschen immer gehabert hat, wo ich mir dann sage, ja mein Gott, dafür sind wir Bleeding Edge, es geht immer voran. Und was ich ja immer auch sehr schön finde, ich komme ja auch ein bisschen aus der Design-Ecke, dass ich jetzt feststelle, dass es auch die Tools, die es da im grafischen Bereich gibt, dass die jetzt ziemlich viel vorangebracht werden. Also wir haben jetzt ziemlich viel Farbmanagement mit dabei und so. Das ist für die Designer eigentlich ein großer Schritt voran. Ich werde da ja auch, da kommen wir bestimmt auch noch dazu, ich werde jetzt Mitte April auf einem Barcamp sein zum Thema Fotografie, wo ich dann also auch die Design Suite von Fedora vorstellen werde. Und das wird für mich eine ganz interessante Sache, weil man dann halt auch Fotografen und Designern, die entsprechend eigentlich nur mit diesen, ich möchte jetzt die Namen nicht nennen, aber mit diesen recht bekannten Grafikprogrammen arbeiten, das einfach nahebringen kann und dass das da ganz genauso funktioniert und dass man da viel offener ist. Wenn die mir nämlich jetzt sagen, ich brauche da jetzt ein Plugin oder sowas, dann ist das viel schneller irgendwie integriert. Aber jetzt wieder zurückzukommen.
Ja, ich glaube, das ist schon auch da, also wenn Open Source freie Software eins macht, dann ist es Talente möglich zu machen. Also wenn ich solche Tools wie GIMP und Inkscape jederzeit zum Einsatz bringen kann und mittlerweile mit den Farbkorrekturen und auch vernünftig arbeiten kann, also dass auch die Profis zufrieden sind, dann kann ich wieder ganz neue Talente fördern. Also wer in der Windows-Welt ist und dann erstmal 800, 900 Euro für eine Adobe Creative Suite auf den Tisch legen muss, das ist eine Einstiegshürde. Die haben wir nicht in der Open-Source-Welt. Ja. Und das sollte man, deswegen ist es mit den Spins bei Fedora ja auch so wahnsinnig wichtig, meiner Meinung nach, und kann gar nicht genug betont werden. Wer für Aufgabe XY was sucht, hat da schon mal eine Basis, die fertig vorkonfiguriert ist, die aber dann auch es dir erlaubt, in alle anderen Richtungen zu gehen. Du kannst alles nachinstallieren, erweitern, machen, tun. Und so können Leute auf einmal, die sich nie mit Vektorgrafik befasst haben und immer gesagt haben, wir wissen gar nicht, was es ist. Und dann mit Inkscape sieht man auf einmal, wie einfach das ist. Inkscape hat auch einen langen Weg hinter sich und ist ein verdammt gutes Programm mittlerweile. Ja. Also ich habe früher auch mit Illustrator und sonst was gearbeitet, notgedrungen, weil es ja nichts anderes gab. Und ich mache seit 2 Jahren eigentlich nur noch Inkscape. Und GIMP, na gut, GIMP ist GIMP. Die Leute, die mit GIMP anfangen, wollen auch nichts anderes mehr. Die Leute, die von Photoshop kommen, die beschweren sich dann immer, aber das war schon immer so. Linux ist kein Windows, sorry, tut mir leid, es ist auch kein macOS, es ist halt Linux, da muss man sich umstellen. Wer das nicht investieren will und im Austausch dann die Freiheiten bekommt, die wir bieten können, ja gut, dann kann ich auch nicht mehr helfen.
Ja. Wir hatten es ja auch, glaube ich, beim letzten Chaos Communication Kongress hatten wir auch so diese Diskussion so. Da wurde ja darüber gesprochen, welche Fehler eigentlich diese ganzen Desktop-Umgebungen unter Linux haben und dieses Paket ist da ein Problem und so. Da hat ja unser Kollege, der Lennart Pöttering, hat dann ja gesagt, ja, mach es, dir steht es frei. Ich bin zwar der Maintainer von den ganzen Paketen, aber du darfst da ruhig etwas ändern, wenn du meinst, dass das besser funktioniert. Ja. Und das finde ich dann auch immer das Schöne. Und auch gerade bei zum Beispiel bei der Security Suite, das finde ich dann auch sehr interessant, dass die jetzt eigentlich vorangebracht wird, weil halt Security natürlich bei uns immer ein Thema ist und gerade in den Firmen oder so, muss man dann natürlich auch so Tests fahren und so genau so eine Live-CD, wo dann diese Security-Tools drauf sind, dann da immer mit bei sich zu haben als Administrator, das ist dann auch eine schöne Sache, weil man dann auch sagen kann, hey, ihr habt das zwar als Linux, als Red Hat Enterprise Linux drauf, aber ich habe hier das Verwandte, das ist ja eigentlich im Grunde genommen verwandt, das heißt, es ist ja eigentlich eine große Familie und damit kann ich das dann bei euch testen, aber ihr müsst trotzdem keine Angst haben, weil da jetzt irgendwie ein ganz anderes Logo mit vielleicht einem Totenkopf oder sonst irgendwas drauf ist, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Also,
auch da haben wir hart gekämpft, also ich habe kaum noch CDs, ich mache mittlerweile nur noch mit bootfähigen USB-Sticks, weil CDs ist irgendwie jetzt auch, wird schon wie die Kassette so langsam, aber Realität ist auch, dass wir da draußen mit vielen Leuten zu tun haben, die aus einer anderen Gedankenwelt kommen, die wir mit den Spins, mit den Zusammenstellungen viel einfacher auf dem Pfad führen können, aber wie Lennart korrekt sagt, also wir haben viele Maintainer, aber wir brauchen auch viel mehr Entwickler wieder, also wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht auch in Anführungszeichen faul werden, wir müssen auch kräftig um Nachwuchs werben, was Entwickler angeht. Open Source lebt von Mitmachen, Open Source lebt davon, dass Leute überhaupt irgendwas entwickeln und jeder, der irgendwo ein kleines Jucken verspürt, irgendetwas, was ihn nervt, der kann loslegen und machen und dann sollte das gefälligst auch. Und da müssen wir auch offener werden, also als Community an und für sich, nicht nur Fedora, sondern insgesamt die Open Source Community. Also ich habe da dann immer diese lustigen Diskussionen, lohnt es sich eine Facebook-Seite zu haben? Natürlich, wenn 20-30% der entwickelten westlichen Weltbevölkerung einen Facebook-Account hat, dann müssen wir da auch sein. Ob einem das passt oder nicht, ob man das gut findet, also ich persönlich habe keine Facebook-Seite mehr aus gewissen datenschutzrechtlichen Gründen, weil ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr mittragen. Aber ein Twitter-Account, ein Identica-Account, und so, das muss man haben. Also die Zeiten ändern sich auch. IRC ist ein wunderbares System. Manchmal habe ich halt das Gefühl, dass viele Open-Source-Projekte ein sehr schönes, buntes Schaufenster haben und an der Tür steht ein großes Geschlossenschild und dann muss man ganz hinten rumgehen, da gibt es so eine kleine Treppe runter, da steht IRC dran und da kann man dann kommunizieren. Das ist nicht gut, wir müssen da auch offener werden. Also man kann das dann Marketing nennen oder nicht, manche Leute mögen den Begriff nicht, aber nein, wir müssen uns auch selber verkaufen. Das geht nicht nur von alleine.
Ja. Und ich glaube, da sind wir auch bei Fedora aber eigentlich so ganz gut mit dabei, was wir da so auf die Beine gestellt haben und auch tun, wie jetzt hier auf der Messe oder überhaupt auf dem Linux-Tag sind wir immer unterwegs, auf den ganzen
Deutschlands.
Oder auf der FOSDEM. Also wir sind ja eigentlich international dabei. Man sieht es ja auch immer auf den Mailinglisten, also auch mal, was wir gerade von Kommunikation haben, da sehen wir ja auch immer, wo die ganzen Ambassadors bei Fedora dabei sind. Und das Schöne fand ich ja, weil wir jetzt gerade auch das haben, wir haben ja immer diese Distributionsgedanken, so eine Distribution, andere Distribution. Ich kann also erzählen, so eine schöne Anekdote, die ich immer wieder gerne erzähle, vom Kollegen Sascha Manns, der eigentlich aus der OpenSUSE-Welt kommt und wir haben uns mal eines Abends auch hier bei Radio Tux über ein ganz anderes Thema unterhalten und irgendwann sind wir dann drauf gekommen, dass die OpenSUSE-Leute auch Ambassadors in dem Sinne haben und da denke ich so, da rede ich mit ihm so, meine so, sag mal, Ambassadors, das kommt doch eigentlich von Fedora. Meint er so, ja, das haben wir bei euch sozusagen abgeguckt, das fanden wir ganz gut. Und dann habe ich den ganzen Abend, habe ich ihm dann praktisch erzählt, was Ambassadors sind. Und da war er total begeistert, hat sich das alles mitnotiert und hat das dann praktisch weitergebracht. Das heißt also auch, es ist nicht so, wie man es vielleicht von der Windows-Welt her kennt, dass jedes Projekt oder jedes einzelne Programm für sich selber ist. Das heißt, wir reden ja auch miteinander und wir arbeiten alle zusammen und deshalb klappt das ja auch so gut.
Ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite wird das dann auch gerne, leider Gottes, von der Presse immer hochstilisiert oder von anderen Medien. Ubuntu gegen Fedora, Fedora gegen SUSE, alle gegen den Gentoo oder sonst irgendwas. Das ist doch Quatsch, wir machen alle das Gleiche. Der eine mag seine Milch lieber so, der andere mag sie lieber warm oder was. Das ist doch egal. Also die Upstream-Projekte sind wichtiger. Distributionen verpacken das, was Upstream liefert. Das genau. Muss man sich immer wieder vor Augen halten. Wir sind von Upstream abhängig und wir müssen dafür sorgen, dass Upstream funktioniert und zwar distributionsübergreifend. Da können wir uns dann später alle auf die Schulter klopfen, was für eine tolle Distribution wir haben. Aber wenn Upstream uns nichts liefert, können wir auch nichts verpacken.
Ja.
Und von daher bin ich also der Meinung, wir sollten diese Schlachten und so weiter mal hinter uns lassen. Linux gewinnt auf der ganzen Front. Also wenn ich heute aufwache und mein Handy anschalte, dann läuft da Linux drauf. Ich steige in mein Auto ein, schalte mein TomTom an. Da läuft Linux drauf. Wenn ich an der Börse tätig wäre und Aktien verticke, der gesamte Finanzmarkt läuft unter Linux. Linux ist überall, nur nicht auf dem Desktop. Und da kommen wir auch noch hin. Der Desktop hat eh noch eine ganz andere Zukunft, also eigentlich gar keine mehr. Wie geht jetzt alles? Ist es Cloud-Gerede? Das kommt ja auch von Software as a Service, also so Dienste wie Google Mail und Facebook und tralala und so weiter. Das wird auch noch mehr werden. Also ich bin auch der festen Überzeugung, jeder Mensch hat in Zukunft so eine kleine Wolke um sich rumschweben mit so 5, 6, 7 dedizierten kleinen virtuellen Maschinen. Der eine macht Mail-Server, der andere macht dies, der andere macht das. Man will die Daten zu sich ziehen und da wird Open Source auch wieder auf kompletter Front gewinnen, weil das geht nur dann, wenn es Open Source ist. Also wir haben noch viel, viel Arbeit vor uns.
Ja, ich glaube, das merkt man auch so ein bisschen so an der Hardware-Entwicklung, gerade was so Tablet-PCs und die Mobile-Phones und so angeht, weil es wird dem mit Sicherheit, hier ist ja auch Thema an der CeBIT. Und auch gerade von uns hat ja fast jeder jetzt ein Smartphone, wo man ja mittlerweile auch surfen drauf kann und wo man seine ganzen Dokumente ja mittlerweile schon bearbeitet, wo man früher noch gedacht hat, naja, ich brauche halt einen Rechner mit einer Tastatur und einem Monitor und einer Maus. Wirklich diese 3-4 Hardware-Komponenten, die ja jetzt mittlerweile alle wegfallen. Und da du ja selber so ein Fan von Mobile bist, denke ich mal, also werden wir demnächst eine Red Hat oder vielleicht sogar mehr eine Fedora-Version Mobile haben? Meinst du, das kommt?
Schön wär's. Also ich würde es mir wünschen. Andererseits sage ich aber auch, da gelten auch gewisse Marktdynamiken. Android hat sich ziemlich gut etabliert. Nokia macht gerade den Fallrückzieher Salto rückwärts rum, was Migu angeht. Aber man darf nicht vergessen, hinter Migu, was ja ursprünglich auch mal Fedora-basiert war, wird auch gerne wieder vergessen, mittlerweile ist auch viel SUSE drin und so weiter, da kann man sich jetzt dann auch wieder drüber streiten. Aber nein, lass es doch einfach sagen, das ist distributionsbasierend und zwar sehr viel näher an eine Linux-Distribution wie jetzt Android zum Beispiel. Und was Migu jetzt macht mit Intel zusammen, ist dieses Genevi-Projekt, wo alle Autohersteller drin sind. Also Migu wird der Standard werden für viele Automobilhersteller, für die Unterhaltungselektronik im Auto, also das Radio, das Navi und was weiß ich nicht alles. Da kommen wir jetzt auch rein und da können wir uns auch direkt dran beteiligen. Also da sind auch hier Bosch, BMW und wie sie alle heißen, sind da alle drin. Also gerade auch hier in Deutschland, da werden demnächst auch eine ganze Palette von Jobs ausgeschrieben werden. Da werden Linux-Entwickler gesucht werden, um das voranzutreiben. Also wir kommen überall hin und es braucht noch ein bisschen mehr Zeit. Und ob wir jetzt dann wieder konkurrieren müssen mit Android, mit iPhone oder sonst was, das glaube ich nicht. Im Mobile-Bereich hat sich schon viel getan, wird sich auch noch viel tun. Aber dieser andere Bereich, da wo ich also im Auto bin oder zu Hause meine Umgebung kontrollieren will oder sonst irgendwas, da sollten wir uns eher drauf konzentrieren. Mobil fällt dann zusätzlich noch ab. Aber solange wie die Handset-Hersteller da ihr eigenes Ding machen mit Android und so weiter, ist das auch schon gut genug. Also man kann mit Android auch schon wahnsinnig tolle Sachen machen. Nur es ist kein so offenes System, wie ich es gerne hätte.
Also da denke ich mal, wird es natürlich auch noch eine gewisse Entwicklung geben. Aber auch gerade im Home-Bereich. Also Home ist ja, glaube ich, immer noch ein bisschen vernachlässigt. Man redet zwar immer von dem bestellten Kühlschrank oder die Videothek, die man praktisch zu Hause hat.
Ist doch lustig, oder? 30 Jahre CeBIT mehr oder weniger und 30 Jahre geht es immer um den sprechenden Kühlschrank. Also wenn das Fortschritt ist, dann sind wir noch nicht ganz so weit gekommen.
Aber irgendwie ist er aber auch immer noch nicht da. Also irgendwie tun sie sich da schwer. Dann machen sie zwar Tablets.
Ich würde das auch gut finden. Also ich brauche keinen sprechenden Kühlschrank, um das mal ganz klarzustellen.
Aber wenn er selber bestellen würde, das würde ich schon ganz gut finden. Also wenn er weiß, dass die Milch leer ist und ich muss mich darum nicht kümmern, dass er dann mal die Sachen, die man immer vergisst.
Ja, aber dann haben wir auch wieder Autos, die durch die Gegend fahren und mehr Schadstoffe verursachen und so weiter. Also es gibt überall Grenzen, wo die Sinnhaftigkeit aufhört und die Sinnlosigkeit in Spielerei übergeht. Also da bin ich schon immer sehr vorsichtig gewesen. Aber Home-Bereich, Home-Automation, da gibt es schon noch wahnsinnig spannende Sachen. Also Steckdosen steuern als simpelstes Beispiel. Was ich jetzt bei mir zu Hause da mal so selber aufgezogen habe, übers Android, über Bluetooth, paar kleine Bluetooth-Connectors in den verschiedenen Zimmern. Und dann kann ich eben, je nachdem, in welchem Bluetooth er connected ist, kann ich dann das Signal erzeugen, dass da die Musik gespielt wird, die ich gerne höre. Und wenn dann jemand anders in dem Raum ist, dann kriegt er seine Musik zu hören. Man kann unglaublich spannende Sachen basteln und da sollte sich jeder auch mal mit befassen. Also drüben am Stand ist Open Embedded. Da kann man schöne kleine Embedded Devices, Arduinos, Beagleboards, also alle mal wieder den Lötkolben rausholen und loslegen. Das muss auch mal wieder sein.
Ich glaube auch im Bereich, was du ja gerade sagst, Embedded und Open Hardware oder Open Source Hardware, da wird sich aber auch noch einiges tun.
Oh ja,
das ist
oh ja.
Ganz groß im Kommen, ne?
Oh, dann unbedingt in der Halle 1, da steht Village Telco, Elektra von OpenWRT. Ganz spannende Geschichten, also Mesh-basierte Telekommunikationsnetzwerke. Das ist ein super kleines Kästchen, das ist der Mesh Potato. Da ist ein komplettes Asterisk drauf, Linux plus Asterisk. Auf der einen Seite eine WLAN-Antenne, auf der anderen Seite ein Telefonanschluss. Kann man sein altes analoges Telefon reindengeln und gut ist. Also das ist ein Mesh-Netzwerk, was sich selbst konfiguriert. Dementsprechend hat man dann automatisch eine Telefonnummer darüber. Und man kann also Infrastruktur schaffen, ohne dass es Infrastruktur gibt. Und das ist hochspannend. Und das ist auch wiederum alles Open. Open Hardware. Da sehen wir jetzt auch ganz, ganz viele neue Sachen auftauchen, gerade lustigerweise aus China. Und ich hoffe mal, dass das, was OpenMoko mal angefangen hat, dass wir irgendwann tatsächlich so eine richtige offene Mobilplattform haben, die ich auch selber zu Hause bauen kann. Genau, das wäre genial.
Wo's so,
aber
wo's so Bausätze gibt,
da sind
so
die richtig. Da sind die Patentpools, die hinter GSM und UMTS und HSDPA und HSUPA, die halten da noch ihren Finger drauf. Das ist so schnell nicht passiert. Dann müssen wir halt was Eigenes erfinden.
Ja, aber wir sind ja, glaube ich, auf dem Weg, auch gerade was so die Chip-Hersteller angeht. Ja. Ich glaube, da haben wir ja auch bei Fedora haben wir ja so einen, der dann immer so die Chips mitbringt, so die Wafer, die man dann praktisch so bestellen kann. Also wie hättest du gerne deinen Chip? Sag uns Bescheid und wir machen dir das. Und das kann halt jeder machen. Also es muss nicht irgendwie eine große Industrie mit irgendeinem Zertifikat sein, nach DIN schieß mich tot. Ja. Das kann dann praktisch jeder machen. Also das finde ich dann recht spannend.
Das sind die Open-Source-Prinzipien des Teilens und des Teilens dürfen, ohne nachfragen zu müssen. Das ist ja das Wichtigste. Also man muss keine Nachfrage stellen, man kann einfach machen. Das zieht jetzt auch in die Hardware rein. Also wir sehen das jetzt. Chip-Design, FPGAs und so weiter, da öffnet sich gerade sehr, sehr vieles. Die Hersteller sehen das auch ein, dass es Sinn macht. Es sind einfach auch große Märkte, die dadurch entstehen. Und wie Eben Moglen mit seiner Freedom Box, die er dann für $30 herstellen will, das geht nur mit Open Hardware. Eben ist da noch bereit, im Moment Kompromisse zu machen und zu sagen, na gut, okay, gewisse WLAN-Chips, die kriege ich halt noch nicht 100% offen, aber da kommen wir hin. Deswegen, das ist ja auch mein Kampf, den ich ständig führen muss, mehr offene Standards zu haben. Denn wenn ich offene Standards habe, dann gibt es auch offene Implementationen, dann gibt es Open Hardware und dann wird alles billiger, einfacher und schneller. Und da sollten wir nicht locker lassen. Also das ist einer der großen Vorteile, wenn man bei Red Hat arbeitet, dass man tatsächlich auch diese große Firma im Rücken hat und dementsprechend in Brüssel auch lobbyen kann. Gestern war die Nelly Kruss, unsere Kommissarin hier, hat auch wieder über offene Standards gesprochen. Das setzt sich jetzt langsam durch. Und wenn wir das haben, also wir müssen auch die Freiheit, in der wir im Moment leben, die müssen wir auch verteidigen. Es gibt Angriffe, ob das Patentlizenzen sind, ob das verrückte Urheberrechtsverstoßklagen sind und so weiter. Wir kennen alle diese Geschichten. Auch da dürfen wir nicht locker lassen. Auch wenn das politisch ist und für viele relativ langweilig und doof und so weiter, ich mache das trotzdem gern, weil das gehört dazu. Wenn das mein kleiner Beitrag, wenn ich schon keine Pakete baue, wenn das mein kleiner Beitrag ist, dann bin ich auch schon stolz drauf.
Und das ist auch, glaube ich, das Interessante gerade im Open-Source-Bereich, weil wir ja praktisch diese Open-Source-Community haben. Also ich glaube, gerade alles, was mit Linux oder Open-Source zu tun hat, hat so viele Anhänger. Also ich glaube nicht, dass es sowas im Windows-Umfeld oder in anderen Bereichen so gibt, so viel wie wir es da haben. Also insofern haben wir da auch viele Leute, die auch gerade in dem sozialen oder sozialpolitischen Bereich einfach da mit dabei sind.
Also das finde ich auch eigentlich ganz spannend, warum so viele NGOs, also Non-Governmental Organizations, noch nicht Open Source verwenden. Das kann ich nicht verstehen. Also die müssen ja eigentlich die Ersten sein, die es machen. Da sollten wir auch mal nachfragen. Vielleicht sollten wir auch mal einen Spin machen für eine NGO, dass man einfach mal so eine komplette Event-Organisation oder sonst was mit Open-Source-Mitteln machen kann, was einfach auf einen USB-Stick, zack, Laptop booten und los geht's. Also da müssen wir uns auch nochmal ein bisschen umschauen. Also es lässt sich nicht mehr aufhalten. Also Open-Source, die Open-Source-Entwicklungsmethoden, die Open-Source-Community-Prinzipien und so weiter, die sind jetzt da, die sind durchgesetzt und die lassen sich nicht mehr wegdiskutieren. Und warum funktioniert das bei uns und bei Windows nicht? Das ist einfach, weil bei uns die Grenze zwischen reines Benutzen und aktives Beteiligen, egal ob als Entwickler, Übersetzer oder sonst was, die schwimmt bei uns sehr einfach. Also das ist ein sehr einfacher Schritt von einem reinen User zu einem Beteiligten zu werden, der auch aktiv mitarbeitet. Das ist in der Windows-Welt viel schwieriger und ganz anders. Und dann lass uns das mal schön so behalten.
Ja, das ist auch wirklich so, dass ich habe es ja selber auch so mitgekriegt, nicht nur als Ambassador bei Fedora, sondern auch in diesen typischen Linux-User-Groups, die man dann so am Ort hat, dass halt Leute teilweise vorbeikommen, sich erstmal Linux zeigen lassen. Das ist dann der Vater mit seinem Sohnemann, der dann den kompletten Rechner von seinem Sohn mitbringt, wo dann den ganzen Abend damit beschäftigt ist, den aufzubauen. Dann installiert man das und dann findet er Gefallen daran, weil er einfach teilhaben kann an diesem Ganzen. Und ich denke, ja, da geht auch in Zukunft der Weg da weiter, oder wird sich da auch noch ein bisschen was ändern, was diese Strukturen angeht? Was meinst du?
Also vor 2 Wochen war im Deutschen Bundestag eine WLAN-Party, also eine LAN-Party, da haben sie so Spiele aufgebaut und so weiter. Das ist unter anderem der Jimmy Schulz von der FDP, der da aktiv ist. Und ich werde ihn mal fragen, ob wir nicht mal eine Linux-Install-Party im Bundestag machen können. Ja, zusammen mit Ubuntu, mit SUSE und sonst irgendwas. Ja. Dass wir einfach da auch mal zeigen, hey, ihr habt hier in Deutschland ein unglaubliches kreatives Potenzial von guten Entwicklern, von Grafikdesignern und sonst was, die alle mit Open Source arbeiten. Lasst uns mal zeigen, was wir drauf haben und schaut euch das einfach mal an. Das ist, glaube ich, immer die beste Methode. Also da sollten wir alle uns mal zusammensetzen und das einfach mal machen. Also wir brauchen gar nicht groß drüber diskutieren, wir können das einfach machen. Und wenn es schief geht, dann ist es auch nicht schlimm. Da kann man immer wieder aufstehen und weitermachen. Wir haben ja nichts verloren. Also bei uns kostet es ja kein Geld in dem Sinn. Also wir müssen aktiver werden. Wir können uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Wir müssen uns auch aktiver verkaufen, meiner Meinung nach. Das tun wir ja auch schon fleißig. Und das muss noch viel mehr werden.
Wir tun ja auch schon ziemlich viel. Wir sind ja jetzt hier auch auf der CeBIT und auf anderen Veranstaltungen. Wo meinst du denn, in welchen Bereichen wir da noch wieder tätig sein können? Also ich glaube, Medizin ist noch so ein bisschen so ein Bereich, wo ziemlich wenig Pakete vorhanden sind. Im Designbereich tut sich jetzt einiges. Musik finde ich eigentlich auch, dass ich da noch ein bisschen was tun könnte.
Ja, also ich
was kostet
noch
aber dann noch so?
Die einfachen Sachen, also der deutsche Staat hat einen tollen neuen Ausweis rausgegeben, der irgendwie so RFID elektronisch enabled ist. Gibt es dafür schon Linux-Programme? Gibt es dafür schon Open-Source-Implementationen für den ganzen Stack? Ich weiß, da wird dran gearbeitet, aber es ist nicht da. Und das müssen wir eben diesen Politikern auch klar machen. Wenn ihr sowas macht, dann habt ihr euch gefälligst darum zu kümmern, dass es offene Standards sind. Das sind EU-Regelungen, die das vorschreiben. Und da können wir dann auch ein bisschen Mithilfe anbieten. Also das ist ein Punkt. Dann im gesamten Bankensystem, also Homebanking und sonst irgendwas. Also man muss die Leute auch da abholen, wo sie sind. Also der sitzt zu Hause vor seinem Rechner und will einfach nur sein normales Leben führen, also seine Überweisung machen können, sein dies machen können und das machen können. Da müssen wir einfach auch noch viel besser die Stacks zusammenbauen. Vielleicht sollten wir mal eine, scherzhaft, jetzt kriege ich wieder Ärger, weil es feministisch und sonst irgendwas, eine Lieschen-Müller-Distribution machen, ein Lieschen-Müller-Spin, der das, was zu Hause anfällt, einfach mal abbildet mit Open Source und dafür sorgt, dass die Leute sagen, hey, wow, das ist einfach nur Teil meines Lebens und ich brauche mich nicht groß drum kümmern.
Und das Schöne ist ja, der Lieschen-Müller könnte dann den USB-Stick oder die CD in den Rechner reinstecken, könnte das davon laufen lassen. Und wenn sie dann sagt, nee, also morgen Abend kommt dann halt, was weiß ich, eine Tupperware-Party vorbei und dann ziehe ich den Stick wieder raus und dann sieht ja alles normal aus. Also das ist ja auch das Schöne.
Ja, also solche Sachen auch. Nicht alle sind Techniker da draußen, nicht alle sind Kommandozeilen-Fetischisten, so wie ich es einer bin. Das ist in Ordnung. Ich hätte es lieber andersrum. Vielleicht sollte man in den Grundschulen mal einen Bash-Kurs machen. Das wäre auch mal eine lustige Geschichte. Aber ich sehe immer wieder, wenn man mit Begeisterung irgendetwas erklärt, dann springt der Funken über und die Leute wollen dann auch. Und ich kann den heutzutage, das konnte ich früher nicht, heute kann ich den USB-Stick in die Hand drücken und sagen, hier komm, alles drauf. Einfach mal davon booten und Spaß haben. Also wir haben ganz große Schritte hinter uns, aber das ist noch alles nicht lange nicht zu Ende. Das wird auch nie zu Ende sein, das muss ja auch so sein.
Ich glaube, da hat sich auch in den letzten Jahren wirklich viel getan, was halt dieses Ich bringe dir Linux näher, einfach mehr vorangebracht hat durch diese Live-CDs, durch die verschiedenen Spins, durch die riesengroße Paketauswahl.
Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir die Leute damit nicht verwirren. Also nicht, dass sie dann mit so einem Schweizer Taschenmesser an USB-Sticks für, oh, was will ich jetzt gerade machen? Das muss dann auch schon immer das Gleiche. Also wir sind auf der einen Seite alle Technik verliebt und wir kennen uns da halt auch sehr gut aus, aber auf der anderen Seite dürfen wir unser Zielpublikum nicht ganz aus den Augen verlieren. Die haben ja die Schmerzgrenze von einem normalen Computer-User ist ja erstaunlich hoch, sonst würde er ja kein Windows verwenden. Also ja. Der ist ja einiges gewohnt und da sollten wir ihn dann auch ein bisschen unterstützen, aber auch ihn auch auf den Weg bringen, selber dahin zu finden. Und nicht jeder, der Linux einsetzt, wird Entwickler werden. Nicht jeder, der mit Linux anfängt, wird Kernel-Hacker. Das wollen wir ja auch gar nicht, sondern wir wollen einfach nur, dass sie auch zufrieden damit sind und nicht allzu dumme Fragen stellen, weil wir das gefälligst vorher schon beantworten müssen.
Wie würde dann so eine Lieschen-Müller-Distribution aussehen? Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, diese automatischen Updates, die man ja auch so von Windows her kennt, dass die dann da schon mit verankert sind, dass das vielleicht noch ein bisschen überarbeitet wird? Was könnte man, wo hapert es jetzt noch so ein bisschen?
Ich würde tatsächlich davon ausgehen, dass das, was für die meisten Anwender, was wir brauchen, wäre in maximal einem Jahr von heute aus gesehen tablet-basiert. Da gehe ich fest von aus. Also man wird dann 2-3 Tablets haben, die kosten dann nichts mehr, das ist jetzt schon so. Ich kriege schon für 200 Euro ein halbwegs vernünftiges Ding mit entsprechend ARM-Prozessor und Power und allem drum und dran. Und da haben wir dann schon das erste richtig große Problem. Wie gehe ich mit Touchscreens um? Wie mache ich eine Bildschirmtastatur und so weiter? Das sieht alles noch ein bisschen zusammengestückselt aus unter Linux. Also da, ich habe ja zu Hause auch ein Lenovo IdeaPad, so ein S10 3T mit Touchscreen. Seit Fedora 14 wird er dann auch unterstützt. Und dann merkst du halt, das ist noch nicht die natürliche Umgebung für eine Linux-Distribution. Also da sollten wir mal anfangen, weil ich glaube, das ist auch, damit kriegst du auch die Kinder und sonst irgendwas sehr viel schneller rein. So ein kleines Tablet, da können die was mit anfangen, paar lustige Spielchen, nichts Kompliziertes, einfach zeigen, wie komme ich an meine Musik ran, wie kann ich die abspielen, wie kann ich mir mal ein Filmchen angucken. Wirklich auf dieser Unterhaltungsebene. Und das ist ja genau das, was Migu jetzt macht mit dem Genivi-Projekt. Das geht ja genau dahin. Und da sollten wir uns, glaube ich, schon ein bisschen mehr beteiligen. Also das wäre eine wichtige Geschichte.
Ja, denke ich auch. Wir haben ja, glaube ich, auch ein bisschen beim OLPC-Projekt. Haben wir da ja auch, glaube ich, ein bisschen.
Oh, da warte ich drauf. Ich kriege jetzt neue Prototypen.
Ja? So, ja, ja, ja. Was können wir da erwarten? Ich meine, habe ich ja noch so in der Hand gehabt, so den schönen Grün, wo man dann immer so erstmal hingestellt wird. Dann nehmen wir mal in die Hand und machen mal auf. Ja, man kennt ja dieses Typische mit den WLAN-Antennen. Ja. Genau, die Öhrchen. Man hatte dieses Bild ja vor Augen, aber wie habe ich jetzt die Öhrchen aufgekriegt? Und ich fand das dann immer recht spannend und recht interessant, das dann auch den Kindern in die Hand zu drücken, die das dann, für die es ja eigentlich konzipiert worden ist, aber ne, wir sind ja alle so diese Technik-Freaks, neue Spielzeuge probieren wir selber aus.
Verrückte Diskussion, aber wir hatten super. Das auch, also als die ersten OLPCs rauskamen, dann haben das auch bei Red Hat ein paar Leute, haben sich das bestellt, da gab es ja dieses Give One, Get One Programm damals. Und dann haben die es bekommen und dann ging auf den Mailinglisten bei uns intern ging es hoch her. Naja, was ist das für ein Mist, da ist ja gar kein vernünftiger Browser drauf, kann ich ja nichts drauf installieren. Und dann habe ich irgendwann dann gesagt, sag mal, was macht ihr mit den Dingern? Die sind für eure Kinder gedacht. Gib's doch erstmal euren Kindern und schaut mal, ob die damit klarkommen. Oh, gute Idee. Und dann geht's. Ich habe es auch mit meinen eigenen Kindern erlebt. Ich habe das denen in die Hand gedrückt, habe mich eine Stunde daneben gesetzt. Wenn noch irgendwelche Fragen waren, nein, die sind damit alleine klargekommen. Die neuen Versionen, die jetzt kommen, also der OLPC, der 1.5 und der 1.75, da kommt dann Touchscreen rein. Das ist schon mal richtig gut. Und dann sollte Ende des Jahres kommt dann der OLPC 3. Also der 2 wird gleich ausgelassen, es geht gleich auf 3 und das ist dann ein Tablet. Und das wäre tatsächlich meine Traummaschine. Also ein OLPC-basierter Tablet mit dem QI-Display, was auch in der Sonne funktioniert, womit ich auch rausgehen kann, was keine Hintergrundbeleuchtung braucht. Das wäre meiner Meinung nach das schönste Tablet, was man sich vorstellen kann. Und es soll nur $75 kosten.
Oh ja.
Na, schauen wir mal, ob das dann auch wirklich funktioniert. Aber ich habe die ersten Designstudien gesehen und es werden jetzt an den Prototypen wird jetzt gearbeitet. Und da freue ich mich drauf, wenn irgendwann demnächst mal wieder ein Päckchen bei mir am Schreibtisch liegt, schön weiß mit XO drauf und dann kann ich wieder stolz wie Oscar durch die Gegend laufen und alle verrückt machen.
Genau, da wirst du dann wieder Bilder bei dir im Blog irgendwie haben oder sowas und dann will ich dich gleich anrufen. weil du es ja gerade sagst, der Tablet wird dann praktisch für jeden der Nachfolger von Notebooks, von den Desktops. Was fehlt jetzt eigentlich im Moment noch auf den Tablets, wo man sagt, okay, in einem Jahr, wenn das sowieso der Markt ist, ich meine, klar, jeder von uns hat vielleicht mal eine Star Trek-Folge gesehen und wenn wir uns das jetzt heute angucken, Tablets, die sehen halt genauso aus wie die Datenpads. Was fehlt da noch? Also ich habe da immer so das Gefühl, da müsste irgendwie noch was fehlen, weil Tablets sind ja relativ neu, aber auf der anderen Seite sind sie ja schon recht weiterentwickelt.
Ja, also fehlen tut eigentlich nichts. Wir brauchen die Hardware in vernünftigen Stückzahlen und sie muss offen genug sein, dass wir auch unser eigenes Linux draufkriegen können. Da schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Was wir natürlich brauchen, ist, was bei Fedora ja Gott sei Dank jetzt auch läuft, ein vernünftiger ARM-Port, weil diese Tablets werden nicht unbedingt Intel-CPUs haben, sondern werden größtenteils ARM-basiert sein. Vielleicht kommen da ja noch ganz andere Sachen in Zukunft mit Open Hardware, Open CPU und solchen Sachen. Also alles, was man braucht, ist da. Es geht dann eher um das Drumherum. Also klar, wir beide wissen, wie man ein NAS aufsetzt, wie man Network Attached Storage baut, wie man NFS-Shares macht und so weiter. Aber das wird eben der Normalanwender nicht können. Der sagt einfach, ich habe da zu Hause mein WLAN, da steht jetzt eine Festplatte mit 2 Terabyte. Nur sorgt mal dafür, dass das tut. Dass meine Musik griffbereit ist, dass ich meine Filmchen da drauf habe und so weiter. Also ich glaube, da liegt noch eine große Herausforderung. Das Tablet ist nur sozusagen die Endbenutzeroberfläche, aber das, was dahinter und darunter läuft, das muss so einfach wie möglich werden. Da könnten wir alle nochmal uns mit befassen.
Da schauen wir dann nächstes Jahr nochmal, wie das
genau
dann aussieht. Abschließend noch, wie sieht so dein Plan jetzt auch für dieses Jahr oder auch für die zukünftige Fedora und für die Red Hat Version aus? Was wirst du jetzt so in nächster Zeit tun?
erstmal ein Tablet kaufen. Das ist Nummer eins. Also muss mal gucken. Also ich bin noch nicht ganz sicher, welches ich kaufen werde. Distributionstechnisch werde ich alle Updates gnadenlos mitziehen, solange die Hardware es hergibt. Und ich werde mein Haus weiter mit ganz vielen elektronischen Gadgets ausstatten, die irgendwann alle zusammenbrechen werden. Und eins kann ich jetzt schon garantieren, der Hut bleibt drauf. Also der ist festgeschraubt, festgenagelt. und das soll auch mal schön so bleiben. Wo wir mit Red Hat hinkommen werden dieses Jahr, das wird auch noch ganz spannend. Also der Firma geht's gut. Damit geht's auch unseren Entwicklern gut. Und das muss auch gut, weiter so bleiben. Wir werden fleißig neue Leute einstellen. Also von daher, wer sich berufen fühlt, auch mal so einen Hut aufzusetzen, immer her zu mir.
Genau. Ja, dann sind wir eigentlich soweit fertig.
Dann gehe ich jetzt rüber.
Ich wollte gerade sagen, trinken wir den Kaffee noch aus. Und
dann gibt's Weißwurst.
Genau, und hören uns ein bisschen Musik an, bis bei uns der nächste Gast oder der nächste Präsentator kommt. Da bedanke ich mich. Und Dankeschön. Wir werden uns, glaube ich, dann auf eine der nächsten Veranstaltungen mit Sicherheit ja wiedersehen.
Mit Sicherheit.
Wir haben ja demnächst noch unsere europäische FATCON, die noch aussteht. Und ja, sonst auch noch alles. Ja, danke dann mal.
Alles klar. Viel Spaß.
Jo.